zwei Arten von Meditation. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt im März 2012. Es gibt zwei Arten von Meditation. Und ich beginne jetzt damit, dass ich jemanden zitiere. Buddhismus ist, ich zitiere, eine Art spiritueller Autoerotizismus. Das klingt erstens gut, zweitens buddhismuskritisch und drittens intellektuell. Kennt ihr vielleicht einen deutschen buddhismuskritischen Intellektuellen, dem mir diesen Satz zutraut? Na? Der Satz wurde 1998 so gesagt von Josef Kardinal Ratzinger, dem heutigen Papst Benedikt XVI. Erotizismus klingt ja irgendwie geil. Es geht dabei offensichtlich um etwas, das einen in eine Art Begeisterung, in Verzückung, Ekstase, orgastischen Taumel versetzen kann. Und Autoerotizismus ist dann das Gleiche, aber man macht es allein in seinem stillen Kämmerlein, wo Autoerotik ja wohl hingehört. Soweit klingt es erst einmal etwas diffamierend. Aber Ratzinger ist kein grobschlächtiger Demagoge, sondern ein scharfzüngiger Intellektueller. Er nennt diesen Autoerotizismus spirituell. Das heißt, er verkennt keineswegs die darin wohnende Spiritualität. Und er schränkt seine Aussage auch gleich wieder ein, indem er sagt, es sei eine Art von spirituellem Autoerotizismus, also sowas Ähnliches wie spiritueller Autoerotizismus. Gut, sehen wir mal davon ab, dass Ratzinger eines der drei zentralen Elemente des Buddhismus übersieht, nämlich das Sangha, die Gemeinschaft der Praktizierenden, schließlich im Mittelpunkt steht. Für ihn scheint es eher so das Wesentliche zu sein, dass man sich in sein stilles Kämmerlein zurückzieht und dann allein etwas macht, das einen in Verzückung versetzt. Aber mit dem, was man dort allein macht, meint er ja ganz offensichtlich Meditation. Und damit sind wir beim Thema unserer Themenreihe. Als ich hier vor einem Jahr einen Vortrag unter dem Titel »Das zuckersüße Leben der Buddhisten« hielt, ging es in etwa um solche Erfahrungen in der Meditation. Ich habe damals einige Begriffe erläutert, die einem auf dem spirituellen Pfad und in der Meditation begegnen. Sie sind hier auf dieser Wand hinter mir aufgelistet. Es sind im Einzelnen Pamoja, Freude, Piti, Verzückung, das sind wir ganz offensichtlich beim Autoritizismus, dann Passadi, das heißt zur Ruhe kommen, und schließlich Sukha, Glückseligkeit. Und das ist genau das Wort Sukha, von dem das deutsche Zucker abgeleitet ist. Das englische Sugar oder das türkische Şeker, wie in Şeker Bayrami, dem islamischen Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan. Auch hier wieder Süße und Spiritualität. Und in der Tat können wir all diese freudigen Gefühle durch die Meditationen, die wir hier einüben, also durch die Vergegenwärtigung des Atems und durch die Metta Bhavana, die Meditation zur Entfaltung von positiver Emotion, erreichen. Diese beiden Meditationsformen werden üblicherweise in eine der beiden Hauptrichtungen der Meditation, nämlich in die Gruppe der Shamatha-Meditation eingeordnet. Shamatha ist nach dem buddhistischen Wörterbuch von Nyanatiloka, ich zitiere ihn, Ruhe, Gemütsruhe und damit ein Synonym für Sammlung, Samadhi, Einspitzigkeit des Geistes, Chittekagata, und Unzerstreutheit, Avikepa. Das ist das Ziel unserer Meditation, die wir hier machen. Nicht mehr zerstreut sein, gesammelt sein, konzentriert sein. Und je besser uns das allmählich gelingt, desto eher kommen wir in die Zustände von Pamoja, von Freude und von Piti, von Verzückung. Und wäre das das Ziel des Buddhismus, dann wäre der Buddhismus in der Tat eine Art spiritueller Autoerotizismus. Zugegebenermaßen ist genau das eben Beschriebene, nämlich Gemütsruhe, positive Emotion, Freude, Verzückung, Glückseligkeit, ist genau das, was die meisten Menschen, die hierher kommen, von Meditation erwarten. Diese Menschen kommen wegen der Meditation, nicht wegen des Buddhismus. Und das ist auch völlig in Ordnung. Schließlich heißt diese Einrichtung hier nicht Buddhismus-Schule am Obermarkt, sondern Meditation am Obermarkt. Wer hier nichts anderes will als Gemütsruhe, positive Emotionen, Freude, Verzückung und zuckersüße Glückseligkeit erreichen, der ist hier richtig. Das kann man hier erreichen. Wie ihr allerdings inzwischen gemerkt habt, nicht von jetzt auf gleich, aber immerhin durch regelmäßige Praxis, am besten durch tägliche Meditation in einer unserer beiden Meditationstechniken, zusätzlich einer wöchentlichen Meditationssitzung mit anderen, zum Beispiel donnerstags hier, und schließlich einmal im Monat ein Gespräch mit einer in Meditation erfahrenen Person. Aber wenn man das macht, damit ist man keine Buddhistin oder kein Buddhist. Jemand, der sich zum Buddhismus bekennt, setzt die sogenannten drei Juwelen des Buddhismus, also den Buddha, das Ideal, dem Buddhisten und Buddhistinnen nacheifern, zweitens den Dharma, die Lehre des Buddha, und drittens den Sangha, also die Gemeinschaft der diese Lehre Praktizierenden, der setzt diese drei in den Mittelpunkt seines Lebens. Und Buddhistinnen und Buddhisten streben diese eben genannten Ziele, also Freude, Pamoja, Verzückung, Piti, Beruhigung, Pasadi, Glückseligkeit, Sukha, und Sammlung, Samadhi, nicht als Endziel an, sondern für Buddhisten sind das Etappenziele. Ihr seht hier hinter mir diese Liste mit den Begriffen, das sind die eben genannt mit den Ziffern 15 bis 19 bezeichnet. Der spirituelle Pfad, den Buddhisten und Buddhistinnen gehen wollen, geht aber nicht nur bis Punkt 19, sondern bis zum Punkt 24. Und der Rest des Pfades ist mit Sicherheit kein spiritueller Autoerotizismus, Herr Ratzinger, sondern er ist Einsicht, er ist Vipassana. Und wenn ich vorhin von zwei Arten von Meditation sprach, das sind das eben Shamatha-Meditation, also Meditation zur Entfaltung von Gemütsruhe, und Vipassana-Meditation, Meditation zur Entfaltung von Einsicht in die wahre Natur der Dinge. Was ist das, die wahre Natur der Dinge? Nun, es ist etwas, das man nicht durch bloßes Denken, also rein intellektuell, erfassen kann. Und genau hier unterscheiden sich die einzelnen Religionen voneinander. In allen höher entwickelten Religionen gibt es aber etwas, das einen mit dem höchsten Ziel in Kontakt bringt, mit dem höchsten Ziel vereint, mit dem, was die Theologie das Numinose oder das Transzendente nennt. Das ist in den theistischen Religionen Gott. Und diese Praktiken werden in theistischen Religionen und denen eingeübt, die bereits die Gemütsruhe erreicht haben, nun bereit sind, sich dem Transzendenten zu öffnen, im Judentum den Vertretern der Kabbala, im Islam den Sufis, im Christentum den Mystikern. Ich möchte hier mal einige bekannte christliche Mystiker und Mystikerinnen nennen, weil diese Namen uns doch vielleicht bekannter sind als die Vertreter anderer Religionen. Solche Mystiker aus der christlichen Tradition sind Origenes, Thomas von Aquin, Franz von Assisi, Hildegard von Bingen, Meister Eckhart, Ignatius von Loyola, Martin Luther, der frühere UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, Dietrich Bonhoeffer, Anselm Grün, Dorothee Sölle, Karl Friedrich von Weizsäcker und Willigis Jäger, letzterer übrigens ein Benediktinermönch, der Buddhismuslehrer ist. Aber um jetzt keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich behaupte nicht, dass das Ziel aller Religionen das gleiche sei. Das Ziel ist bei aller methodischen Nähe und auch bei Überschneidungen in der spirituellen Praxis verschieden. Alle theistischen Religionen sind auf die Nähe zu Gott ausgerichtet. Der Buddhismus hingegen hält Gott für eine Projektion menschlichen, unerleuchteten Geistes. Sein Ziel kann daher nicht eine größere Nähe zu Gott oder, ich zitiere, heilige Hochzeit zwischen Seele und Gott bzw. Christus. Zitat Ende. Sein, wie es Saskia Wendel 2004 in ihrem Buch Christliche Mystik nennt. Und auch keine Vereinigung des Atman mit dem Brahman, also das, was die Hindus anstreben. Das Ziel des Buddhismus ist es, Bodhi zu erreichen. Erwachen, Erleuchtung, Einsicht in die Natur der Dinge. Was das ist, kann man zwar mit Worten annäherungsweise beschreiben, aber man kann es nicht wirklich begreifen. Das geht nur durch die Erfahrung in Vipassana-Meditation. Mit Worten beschrieben sind es drei Erkenntnisse, nämlich erstens Dukkha, das bedeutet, alles abhängig Entstandene ist letztendlich unbefriedigend. Zweitens Anicca, das bedeutet, alles abhängig Entstandene ist prozesshaft, also in einem stetigen Wandel unterworfen. Und drittens Anatta, das heißt, alles ist ohne festen Wesenskern. Dann bleibt doch noch die Frage, warum üben dann Buddhistinnen und Buddhisten in den meisten buddhistischen Schulrichtungen, hier zum Beispiel bei Triratna, eigentlich Shamatha-Meditation und nicht gleich Vipassana, wenn das doch das Ziel des Buddhismus ist. Nun, die Entfaltung von Gemütsruhe, Shamatha, ist die Grundlage, auf der alles andere aufbaut. Erst wenn wir eine ausreichende psychische Stabilität erreicht haben, erst dann sind wir in der Lage, Erkenntnisse, die wir in Vipassana erreichen, nicht schockierend zu finden. Wenn ich oben gesagt habe, zur Einsicht gehört die Erkenntnis, dass alles prozesshaft und ohne festen Wesenskern ist, sind es für uns erstmal nur Worte. Wenn wir das wirklich erfahren, wirkt es auf uns in der Tat schockierend. Das bedeutet letztendlich, dass das Ich eine Illusion ist. Das klingt jetzt nicht schockierend, das sind nur Worte. Es sind keine Erfahrungen. Genauso wie wenn wir hören, dass in Afghanistan beim Anschlag fünf Menschen getötet worden sind. Das sind für uns auch nur Worte, obwohl wir wissen, das sind Menschen wie du und ich. Aber das Getötetwerden zu erfahren, ist etwas ganz anderes als intellektuelles Verstehen und Erfahren. Sind zweierlei. Und Vipassana lässt uns die Wahrheit erfahren. Es gibt buddhistische Richtungen, die nennen die Art, wie sie praktizieren, übrigens Vipassana-Meditation. Das heißt aber nicht, dass dort keine Shamatha-Meditation eingeübt wird. Diese Schulen benennen sich vielmehr nach ihrem Ziel, Einsicht. Und wenn ich oben gesagt habe, ich zitiere mich jetzt mal selbst, Zitat, die Meditation, die wir hier einüben, also die Vergegenwärtigung des Atems und die Metta-Bhavana, werden üblicherweise in die Shamatha-Meditation eingeordnet, Zitat Ende, so ist das richtig. Daher können sie auch von Meditierenden jeden Glaubens geübt werden. Sie dienen der Entfaltung von Achtsamkeit, vor allem die Vergegenwärtigung des Atems, und von Positivität und Freundlichkeit, die Metta-Bhavana. Also Dinge, die von allen Menschen guten Willens, unabhängig von ihrer religiösen Einstellung, als hilfreich empfunden werden. Dass wir diese beiden Meditationen hier üben, hat jedoch auch noch eine zweite Bedeutung. Man kann aus diesen beiden auch Einsichtspraktiken machen. Der Metta-Bhavana ist das Ziel, gleich starkes Metta für uns selbst, für den guten Freund oder die gute Freundin, für eine neutrale Person und für eine Person, mit der wir Schwierigkeiten haben. Und letztendlich für alle Wesen Metta zu empfinden. Dies dient dazu, unseren Egoismus zu bekämpfen und damit die Mauern zwischen mir und meinem Nächsten, zwischen ich und ander einzureißen. Und in der Vergegenwärtigung des Atmens kann uns bewusst werden, dass uns nichts gehört. Das Luftelement, das wir so dringend zum Atmen brauchen, gehört uns nicht. Es muss von draußen kommen. Und wir können es nicht festhalten. Das Erdelement, also alles Stoffliche, das wir mit unserer Nahrung aufnehmen und in unseren Muskeln verbrennen, das heißt oxidieren und dann als CO2 ausscheiden, gehört uns ebenso wenig. Da ist kein einziges Atom in dir, das schon vor 10 Jahren in dir war. Nur beständiges Kommen und Gehen von Materie. Das, was du für dich hältst, für deinen Körper, existiert so nicht. Es ist nur ein Prozess aus Nicht-Ich-Elementen. Das Wasserelement, das du aufgenommen hast, weil es für dich lebenswichtig ist, atmest du mit jedem Atemhauch aus. Auch hier gibst du beständig ab und nimmst ersatzweise beständig Nicht-Ich-Wasserelemente auf, von außen. Und das Hitzeelement, das in dir ist, deine Körpertemperatur von 36 Grad, deutlich höher als bei einer Leiche, geht mit jedem Atemzug weg. Du gibst Wärme ab, die wieder in Form von Brennstoff, also Nahrung von außen, von Nicht-Ich-Elementen zugeführt werden muss. Und alle die genannten Prozesse sind verwoben. Nahrungsaufnahme und CO2-Abgabe. Getränkeaufnahme und Ausatmen von Feuchtigkeit. Verbrennung der Nahrung und Abgabe von Wärme und CO2. Luftelement, Wasserelement, Erdelement, Hitzeelemente. Alle 4 klassischen Elemente verknüpft im Atem. Von dem jeder Atemzug einmalig ist. Kommen und gehen, nehmen und geben. Und dabei gleichzeitig Verbindung mit allen anderen Wesen, die Luft, die jetzt in deiner Lunge ist, war heute schon in jedem von uns anderen hier in diesem Raum. Sie war auch schon in Vögeln, Hunden, Katzen und Ratten Gelnhausens. Und sie war in der Vergangenheit schon in deinen Eltern, in den Nazis, in Kaiser Barbarossa, Jesus, Buddha und den Dinosauriern. Und natürlich immer wieder in Pflanzen, die freundlicherweise das CO2 vom Kohlenstoff befreit haben und uns animalischen Wesen molekularen Sauerstoff zur Verfügung stellten. das, was ich für mein Ich halte, ist nur ein Prozess, der aus lauter Nicht-Ich-Elementen besteht. Zusammenfassend kann man also sagen, es gibt zwei Arten von Meditation. Die Shamatha-Meditation kann uns zu einem gesunden, glücklichen menschlichen Wesen machen. Das durch regelmäßig richtig geübte Meditation Freude, Verzückung, Ruhe, Glückseligkeit und konzentrierte Sammlung erleben kann. Das ist in Ordnung. Auch wenn Kardinal Ratzinger es als eine Art spirituellen Autoerotizismus bezeichnet. Wer darüber hinausgehen, weitermachen möchte, den Pfad, den der Buddha lehrt, bis zum Ende, bis zu Bodhi, bis zum Erwachen, bis zum Nirvana gehen möchte, der ist herzlich eingeladen, das zu tun. Du musst dich auch nicht hier und jetzt entscheiden, ob du Buddhistin werden möchtest oder nur ein spiritueller Autoerotiker im Sinne vom ollen Ratzinger. Der Gründer der buddhistischen Bewegung Triratna nennt das übrigens nicht etwa Autoerotiker, sondern ein gesundes, glückliches, menschliches Wesen. Klingt irgendwie positiver. Du bist hier gern gesehen, egal wie weit du diesen Pfad beschreiten möchtest. Das erste Wegstück bis Samadhi, bis zu wirklicher, tiefer Meditation, ist sowieso bei beiden Zielen genau das Gleiche.